Podcasting Populism. Aktuelle Diskussionen über einen strittigen Gegenstand.
Ein herzliches Willkommen zum nächsten Podcast Podcasting Populism in unserer Reihe des Masterseminars Populismus. Und ich mache das heute nicht alleine. Mein Name ist Leopold Bauer. Ich sitze in Frankfurt in meinem Wohnzimmer und mir zugeschaltet ist mein geschätzter Kollege.
Ja, hallo allerseits, auch von meiner Seite. Mein Name ist Alexander Wun. Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, auch von meiner Seite. Ich sitze hier in Florenz und ja, wir werden jetzt die nächste Folge zusammen bestreiten des wunderbaren Podcastes im Rahmen unseres Masterseminars Populismus als soziales Phänomen.
Danke, dass du den gesamten Seminartitel nochmal gesagt hast. Da war mir jetzt gerade eben entfallen. Du weißt ja, wie das hier ist. Total viele Zettel, sehr viele Informationen. Da rutscht sowas da auch mal durch. Bei uns in unserem Podcast geht es heute um genau das, was wir schon angesprochen hatten, nämlich Populismus in der Corona-Krise. Seine Auswirkungen, seine vielleicht auch in dem Zusammenhang seine Zahnlosigkeit. Und da müssen wir jetzt mal direkt beim kleinsten Nenner anfangen. Wir reden nämlich viel über Populismus, wie der sich gesellschaftlich etabliert hat oder eben auch nicht etabliert hat. Man muss aber an dieser Stelle mal vorwegnehmen, dass Populismus, die Definition von Populismus, also die politikwissenschaftliche Definition von Populismus, nicht besonders viel gemein hat mit dem, was wir allgemein gesellschaftlich unter Populismus subsumieren. Populismus macht nämlich zunächst mal keinerlei Unterschied bezüglich der politischen Gesinnung. Populismus kann alles sein. Populismus bedeutet einfach nur, dass man sich eine Mehrheitsmeinung oder eine gefühlte Mehrheitsmeinung zu eigen macht und versucht, damit populäre Entscheidungen zu vermitteln. Da könnte man dann eben mal herangehen an diese doch etwas differenzierte Sichtweise und sagen, man kann zwischen unterschiedlichen Arten von Populisten oder Nicht-Populisten unterscheiden. Zum einen gibt es den antidemokratischen Populisten, den demokratischen Populisten und den antipopulistischen Antidemokraten. Das bedeutet im Kern eigentlich nur, dass wir entgegen der landläufigen Meinung eben dieses System nicht in ein absolut binäres System aufteilen können. Wir haben nicht auf der einen Seite die Populisten und auf der anderen Seite die Leute, die die Verfechter der Demokratie sind und deshalb gegen die Populisten sind. Man muss sich immer versichern, also man muss sich klar machen, dass auch in dem antipopulistischen Lager sich Personen befinden können, die eben nicht die Verteidigung der Demokratie beabsichtigen, sondern da sich durchaus auch andere Ziele dahinter verbergen können. Das jetzt mal nur so zur Einleitung. Wir beschäftigen uns jetzt eben mit Krisensituationen und wie Populismus da funktioniert oder nicht funktioniert.
Genau, und an diesem Punkt würde ich direkt einhaken wollen, Leopold. Und zwar ist es ja so, dass man vielleicht jetzt sagen kann, dass Populismus vielleicht nicht zwingend durch Krisen hervorgerufen wird. Allerdings gerade populistische Parteien in Krisenzeiten besonders an Zustimmung in der Bevölkerung gewinnen. Eine Verstärkung dieses Phänomens kann man ja gerade bei Wirtschafts- oder Finanzkrisen verzeichnen, wie das auch schon in der Vergangenheit erfolgt ist, oder eben Flüchtlings- oder Migrationskrisen. Allerdings ist auffällig, dass gerade wir uns natürlich in einer wahrscheinlich der größten Krisen der Geschichte der Bundesrepublik befinden, nämlich der Corona-Krise. Hier ist besonders auffällig, dass populistische Parteien in Deutschland, wie zum Beispiel die AfD, nahezu irrelevant wirken. Ne? Also ich meine, Krisen bedeuten allgemein natürlich irgendwie immer eine Abkehr von alten Gewissheiten und erzeugen deswegen auch immer eine gewisse Unsicherheit in der Bevölkerung, wodurch sich sozusagen dann der Populismus als Stimme des Volkes emporhebt und ja eben auf Grundlage eines Sündenbocks, der dann meistens in Form der politischen, gesellschaftlichen oder kulturellen Eliten besteht, sich dadurch politisch sozusagen Gehör verschafft in der Bevölkerung. Nun ist es allerdings so, dass in der Corona-Pandemie ein gegenteiliger Effekt zu erkennen ist. Normalerweise würde man jetzt sagen, dass ja so eine Krise zu einem reflexhaften Wagenburg-Effekt führen würde und sich sozusagen die Bevölkerung mehrheitlich auf die vermeintliche Bedrohung von innen oder eben außen konzentrieren würde oder sich gerade auch in diese Richtung lenken lassen würde. Allerdings ist es so, dass in der Corona-Krise derzeit es zu einem Rally-Around-the-Flag-Effekt kommt. Das heißt, dass die Bürgerinnen und Bürger sich derzeit vermehrt hinter ihrer politischen Führung versammeln, beziehungsweise diese eine große politische Zustimmung genießen und politische Differenzen vielleicht in solchen Krisenzeiten wie der derzeitigen vielmehr in den Hintergrund treten und das Volk oder die Bevölkerung zur eigenen Regierung hält. Dieser Rally-Around-the-Flag-Effekt, von dem ich gerade gesprochen habe, ist normalerweise ein Effekt, den man eher im Zusammenhang mit kriegerischen Auseinandersetzungen vielleicht kennt, sodass sich eben in Zeiten des Krieges die Bevölkerung hinter die Regierung stellt. Allerdings befinden wir uns ganz offensichtlich nicht in einem Krieg. Allerdings lässt vielleicht doch das Narrativ einzelner Politiker oder politisch handelnder Akteure darauf schließen, dass vielleicht sogar bewusst durch ein kriegsbehaftetes Narrativ sozusagen versucht wird, auch die Bevölkerung hinter sich zu versammeln, wie beispielsweise Angela Merkel auch in Bezug auf das Coronavirus von einem Gegner sprach, mit dem wir es zu tun hätten, mit einem Feind sozusagen, den wir nicht kennen würden und den wir gemeinsam bekämpfen müssen. Jetzt ist natürlich die Frage, Krise normalerweise eigentlich ein Treiber des Populismus und ein Verstärker des Populismus. Allerdings kann man schon sehen oder eventuell auch abschätzen, dass die derzeitige Krise in einem gewissen Paradoxon dazu steht, dass die populistischen Parteien sich gerade in der Vergangenheit des letzten Jahres nicht unbedingt einer großen Zustimmung bedienen konnten in der Bevölkerung, sondern die Zustimmung eher abgenommen hat. Und da ist natürlich jetzt die Frage, woran liegt das? Ne? Also da könnte man jetzt eventuell verschiedene Ursachen aufführen. Ich würde mal jetzt an der Stelle eine nennen. Und zwar, dass es vielleicht auch in dem typischen einheitlichen Kommunikationsmuster der AfD zu Brüchen gekommen ist. Gerade in dieser Corona-Krise, dass zum Beispiel in Sachsen die Landtagsabgeordneten zu Beginn der Pandemie gegen die Empfehlung sozusagen der Regierung unbedingt noch die Landtagssitzungen in Vollzahl abhalten wollten und dieses auch erzwungen wurde. In Bayern hingegen hat sich die AfD dann bereit dazu erklärt, Landtagssitzungen auch im kleineren Plenum abzuhalten. Es gibt Politiker der AfD, die die Krise sozusagen anzweifeln oder leugnen und sozusagen da auch vielleicht auf einer verschwörungstheoretischen Ebene agieren und da eher das Ganze abtun als kleine Grippewelle. Es gibt aber auch Politiker der AfD, die sozusagen sagen, wir müssen an die Verantwortung der Bürger appellieren und an die Gemeinschaft in der Bevölkerung, dass wir diese Krise gemeinsam zusammen durchstehen. Das ist eine mögliche Ursache für den Vertrauensverlust, den die AfD innerhalb des letzten Jahres erfahren hat. Aber Leopold, vielleicht kannst du da ja noch...
Ja, ich würde da jetzt auch gar nicht das noch weiter ausführen. Du hast das Wesentliche schon genannt. Ich glaube, bei der AfD muss man natürlich auch dazu sehen, wenn man sich die Umfragewerte seit der Bundestagswahl 2017 anschaut, dass sich die AfD im Prinzip schon seit mehr als 2 Jahren so auf einem tendenziell eher absteigenden Ast befindet. Da es ja auch bei denen innerhalb der Partei schon länger zu internen Querelen gekommen ist. Man hat da, die Partei spaltet sich zunehmend, insofern ist man sowieso nicht mehr so stabil wie beispielsweise noch 2016. Die Munition, mit der man auch damals noch in den Bundestagswahlkampf gegangen ist, nämlich Flüchtlingskrise und so weiter und so fort, die ist zunehmend aufgebraucht, spielt jetzt halt auch kaum mehr eine Rolle, weil diese Krise durch eine andere ersetzt wurde, oder diese Krise ist ja relativ. Insofern bestätigt sich hier im Moment eigentlich nur ein Trend, der schon länger zu erkennen ist und dann eben durch eine etwas uneinheitliche interne Kommunikation sich noch verstärkt. Das ist auf jeden Fall richtig. Deshalb würde ich da auch gar nicht noch großartig was hinzufügen wollen, weil ich glaube, dass alles gesagt wurde. Was man natürlich aber an der Stelle nicht unterschätzen darf, klar, die AfD macht im Moment eine sehr, sehr schlechte Figur, beziehungsweise ist nicht da, wo sie sich eigentlich selbst sieht. Die interne Kommunikation ist aber jetzt bei vielen anderen Parteien auch nicht so prickelnd. Haben Populisten in so einer Krise, wo ein haptischer Feind, anderes Land oder eben Flüchtlinge oder sonst irgendwas fehlt, keine Chance, weil sie auf der einen Seite nicht die Möglichkeit haben, sich vor diesem Feind oder hinter diesem Feind zu versammeln und auf den, jetzt verbal zum Beispiel, auf den einzugehen. Und weil ihnen dann vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, weil Populismus ja etwas ist, was eher mit leichten Lösungen arbeitet, kurz, prägnant, ohne in die Tiefe zu gehen, jetzt in so einer Krisensituation, wo wir in einer gesundheitlichen Krise sind, einfach die Antworten fehlen, weil man sich damit nicht, weil einem da die Kapazitäten fehlen, sich damit auseinanderzusetzen?
Ja, ich denke, da kann ich dir nicht großartig widersprechen, beziehungsweise um auf deine Frage einzugehen, ist es natürlich schon klar, dass jetzt gerade in der Corona-Krise ein haptisch fassbarer Feind oder ein gemeinsames Feindbild sozusagen fehlt. Ich meine, das ist ja gerade, wenn man jetzt den Bezug nimmt eben auf die vorangegangenen Wirtschaftskrisen oder eben die Migrationskrise, fehlt da natürlich in Form des Coronavirus sozusagen. Es ist nicht faktisch greifbar. Ja, das heißt, man kann in dieser Krise keinen wirklichen Feind ausmachen, jetzt in Form zum Beispiel der politischen oder kulturellen Eliten oder jetzt im Zuge der Migrationskrise, dass man sagt, irgendwie man schürt Ängste aufgrund der erhöhten Zuwanderung und irgendwie man kann da sozusagen aufgrund des drohenden Identitätsverlustes sozusagen auch Wählerstimmen generieren. Definitiv, das ist so, das kann man gar nicht von der Hand weisen, dass da natürlich in dieser derzeit herrschenden Gesundheitskrise irgendwo das Feindbild fehlt. Allerdings würde ich auch sagen, dass der Vertrauensverlust vielleicht auch einfach ein wenig größer geworden ist in die AfD auf Grundlage der angepassten Regierungsarbeit vielleicht auch der letzten Jahre. Also ich meine, gerade wenn man jetzt sieht, die Bundestagswahl 2017 ist ja ausgefallen mit einem relativ starken Ergebnis für die AfD. Und davor gab es ja von Seiten der etablierten politischen Akteure schon auch eher ein sehr, polemisches Verhalten gegenüber der AfD. Man hat sie nicht wirklich ernst genommen politisch. Und ich glaube, dass der Vertrauensverlust der AfD und auch der Zustimmungsgewinn der etablierten Parteien und der Regierungsparteien auch einfach auf Grundlage einer verbesserten und inklusiveren Regierungsarbeit beruht. Es zeigen sich Lerneffekte des demokratischen Antipopulismus in der Auseinandersetzung mit den Populisten und ich denke auch, dass gerade diese Trendumkehr im politischen Meinungsklima schon, wie du gerade auch angemerkt hast, schon weitaus vor der Corona-Krise begonnen hat und die Leute gemerkt haben, okay, dass die Bevölkerung gemerkt hat, die Regierung setzt sich vielleicht mehr mit den Ängsten und Sorgen von uns auseinander und tut die nicht so ab, und da gibt's schon irgendwo ein vermehrtes Zugehen auf die Bevölkerung zu verzeichnen. Ich glaube, dass die Corona-Krise diese Trendwende stabilisiert hat und auch eventuell leicht verstärkt hat, aber dass sie definitiv nicht Auslöser dieses Effektes war und sozusagen ein Treiber dieses Effektes ist so. Da kann man auch das Populismusbarometer 2020 heranziehen von der Bertelsmann Stiftung, die das relativ eindrucksvoll auch in Zahlen und Statistiken aufgezeigt haben, sodass es da natürlich schon eine Trendwende zu verzeichnen gab, die aber nicht ausschließlich aufgrund der Corona-Krise sozusagen ausgelöst worden ist.
Gut, jetzt ist es ja aber so, die AfD, über die wir jetzt gerade ganz viel gesprochen haben, ist eine Partei, die fast schon jetzt wie eine Art Blaupause für antidemokratischen Populismus gelten kann. Das zeigt ja vor allem die jetzt beschlossene oder durchgesetzte Überwachung der gesamten Partei durch den Verfassungsschutz. Wie gut der Verfassungsschutz arbeitet, darüber erlaube ich mir jetzt hier kein Urteil. Aber es ist ein Zeichen, dass man jetzt inzwischen auch weit im Staatsapparat der Meinung ist, dass die AfD eine antidemokratische Partei ist oder zumindest in vielen Zügen eine antidemokratische Partei ist, die es zu überwachen gilt. Populismus ist aber, und das haben wir ja am Anfang schon gesagt, eben nicht immer nur antidemokratisch. Das muss einem einfach klar sein. Und deshalb wäre es jetzt mal interessant, und das war eigentlich auch der Auslöser für das, was wir hier in unserem Podcast besprechen wollen.
Ja.
Wie verhalten sich Populismen in demokratischen Parteien. Also wir haben gerade schon angesprochen, die interne Kommunikation bei der AfD scheint diffus. Sie wissen eigentlich nicht genau, wie stehen sie zu der Politik, zur Corona-Politik, wie stehen sie zum Virus selbst. Also es gibt auch andere Leute, die in der AfD, die das Virus per se ablehnen. Wir finden aber auch in Parteien der Mitte, in Regierungsparteien, aber vielleicht auch in Nicht-Regierungsparteien außerhalb der AfD, gewisse Brüche in der Kommunikation und gewisse Aussetzer, die durchaus populistisch konnotiert sind, wenn man sie sich mal genauer ansieht.
Ja, definitiv. Dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Es ist natürlich so, dass, glaube ich, wenn man jetzt die regierenden Parteien eben genauer betrachtet, dass die aufgrund dieses Range Around the Flag-Effekt profitieren, aber auch eben davon profitieren, dass sie eigentlich eine relativ einheitliche Kommunikationsstrategie fahren. Ne? Also ich glaube, dass da die Parteien als Gesamtheit profitieren durch eine einheitliche Kommunikationsstrategie und sozusagen dann auch der Bevölkerung vermitteln, okay, wir haben hier einen gewissen Zusammenhalt, wir sind in der Lage, die Herausforderungen zu meistern. Aber wie du gerade richtigerweise gesagt hast, gibt es auch gerade in den regierenden Parteien oder den Parteien der Mitte einzelne Akteure, die sich durch ein populistisch-demokratisches Kommunizieren gegenüber der Bevölkerung versuchen, in den Vordergrund zu spielen. Und da würde ich jetzt mal vielleicht auf einzelne Beispiele mit dir näher eingehen wollen.
Sehr gerne.
Ich meiner Meinung nach habe da, also für mich persönlich das größte Beispiel in dem Zusammenhang ist vielleicht Markus Söder. Er ist natürlich schon seit Beginn der Krise sozusagen besonders dadurch aufgefallen, dass er sich versucht hat, als Deutschlands Virusbekämpfer Nummer 1 irgendwie zu inszenieren. Und so, man hat schon gemerkt, er hat da definitiv auch sehr, ja, populistische Kommunikationsstrategien benutzt, indem er sich zum Beispiel irgendwie, ich meine, wenn man jetzt das Thema Hamsterkäufe mal aufgreift, wir alle erinnern uns noch zurück an die komplett leer gekauften Regale, wo normalerweise das Toilettenpapier steht, wo er sich dann kurz darauf hat ablichten lassen in einem Logistikzentrum vor meterhohen Regalen mit Klopapier, um zu suggerieren, ja, seht her, also ich werde dafür sorgen, dass ihr wieder Klopapier habt. Aber dafür gibt es noch diverse andere Beispiele, zum Beispiel, dass er auch in Zeiten von Corona herrscht ja auch großer Pflegenotstand und es ist stark auffällig geworden. Ich meine, das war vielen Leuten auch schon vorher bewusst, dass das Pflegepersonal definitiv unterbezahlt ist und so. Und da hat natürlich Markus Söder sich hervorgetan und hat für eine kostenlose Verpflegung der MitarbeiterInnen im Pflegesektor in Bayern gesorgt, was per se natürlich eine sehr großzügige und gute Maßnahme darstellt. Er ist aber auf der anderen Seite hat auch davor vermissen lassen, sozusagen in seiner Regierungsverantwortung tätig zu sein und auch gerade was da die Missstände angeht, sozusagen auch für Ordnung zu sorgen, beziehungsweise dafür eine Verbesserung zu sorgen. Und ja, meistens sozusagen sich geflüchtet hat in dem Verweis auf die Bundeskompetenz. Und ich finde, daran kann man schon deutlich sehen, dass in der Krise jetzt sich versuchen, vielleicht die ein oder anderen Politiker der Mitte mittels populistischer Kommunikationsstrategien ja einen persönlichen Vorteil zu verschaffen oder eben besonders große Zustimmungswerte in der Bevölkerung zu erreichen. So, ich weiß nicht. Da gibt's sicherlich auch noch andere Beispiele, die du vielleicht aufführen könntest, Leopold.
Also Markus Söder ist mit Sicherheit so das leuchtendste Beispiel. Aber klar, also es gibt immer in solchen Krisen Leute, die versuchen, da für sich Kapital rauszuschlagen. Das kann monetär sein, das kann aber in dem Fall auch einfach politisch sein. Und bei Markus Söder stand von Anfang an, zumindest ist das die Lehre, die ich daraus ziehe, wenn man das verfolgt. Ich meine, wir sind inzwischen über ein Jahr in dieser Situation und können deshalb ja auch uns über ein Jahr hinweg angucken, welchen Kurs Markus Söder, aber auch andere Politiker in der Krise fahren. Und interessanterweise, jetzt haben wir gerade den Lockdown verlängert nochmal für 2 Wochen. Gestern ist das bekannt gegeben worden, wie sich jetzt auch diese, ich sag mal, Strategien der Krisenbekämpfung verändern. Markus Söder war immer jemand, der sehr, sehr früh, sehr, sehr stark auf Verschärfungen der Lockdown-Maßnahmen konzentriert hat, der immer ein Mahner war, der immer gesagt hat, schauen Sie, wir müssen aufpassen, dass uns das nicht aus der Hand gerät. Und jetzt ist er der Erste, der zum Beispiel anfängt, Baumärkte zu öffnen oder das ins Spiel zu bringen, weil er nämlich jemand ist, der ein Gespür für Stimmungen hat, was für mich eigentlich nur ein Euphemismus für Populismus ist. Ehrlich gesagt, weil ein Gespür für Stimmungen und wenn man sich an diesem Gespür orientiert in seiner Politik, dann ist es populistisch.
Ja.
Zumindest bis zum gewissen Punkt. Andere Beispiele gibt es sowohl bei den Unionsparteien. Gute Munition für unseren Podcast hat jetzt Jens Spahn erst geliefert, der in Aussicht gestellt hatte, ab dem 1. März eine großflächige Teststrategie einzuführen. Man sollte sich dann ähnlich nach dem österreichischen Beispiel eben in Apotheken und so weiter oder beim Hausarzt relativ schnell mit Schnelltests oder Selbsttests, die man dann auch erwerben kann, testen können, um eben diesen Lockerungen so ein bisschen durch den Test so Vorschub zu verleihen. Das wurde dann aber, ich glaube, einen Tag später, nachdem er das verkündet hatte, von Angela Merkel sofort wieder kassiert, weil sie gemeint hat, wir haben zwar Tests zur Verfügung, die brauchen wir aber, wenn wir beispielsweise Schulen öffnen wollen, wenn wir diese Öffnungsstrategie, die wir verfolgen, durchsetzen wollen, dann müssen wir diese Tests zielgerichtet einsetzen und können sie nicht einfach, wie mit der Gießkanne, über die Bevölkerung auskübeln und jeder soll sich mal selber darum kümmern, dass er getestet worden ist. Zusätzlich hat Jens Spahn das zwar verkündet, ohne aber im Vorfeld die Infrastruktur bereitzustellen. Also er hat sich vor die Presse gestellt, er hat ganz klar versucht, eine Schlagzeile zu generieren durch diesen Satz. Wenn man dann aber mal, und das wurde auch in diversen politischen Talkformaten und so dann auch ein bisschen plattgetreten, wenn man sich dann aber mal über die Ebene drunter unterhalten hat, beziehungsweise um den Endverbraucher, also die Apotheken, die das durchführen sollen, die hatten überhaupt gar keine Infrastruktur. Die wussten überhaupt nicht, dass sie jetzt auf einmal diejenigen sein sollen, die Leute testen müssen, sollen, können. Und da merkt man, dass er damit versucht hat, sich in der öffentlichen Wahrnehmung wieder so ein bisschen zurechtzurücken. Er hat ziemlich gelitten, muss man sagen. Er hat nicht immer die richtige Entscheidung getroffen.
Ja.
Gut. Jens Spahn ein Beispiel. Zweites Beispiel ist für mich dann auch in einer gewissen Weise Olaf Scholz. Auch Olaf Scholz ist jemand, der so ein bisschen gespielt hat mit leicht populistischen Aussagen, weil, man darf nicht vergessen, Olaf Scholz ist Kanzlerkandidat der SPD. Wir rutschen jetzt so langsam in den Wahlkampf rein. Die SPD hat zum Beispiel auch schon ihr Wahlkampfprogramm veröffentlicht, ich glaube letzte Woche oder Anfang dieser Woche. Da ist man jetzt schon mittendrin und Olaf Scholz hat vorgebaut, schon im letzten Herbst, in dem diese Novemberhilfen zum Beispiel verkündet wurden. Das macht ja das Finanzministerium gemeinsam im Wirtschaftsministerium. Also Peter Altmaier hängt da auch ein bisschen drinnen, wobei der eben dadurch, dass er von der Union kommt, nicht für die SPD Wahlkampf machen muss, logischerweise. Und da kam ja dieser berühmte Satz von Olaf Scholz
wieder auf,
Gelder mit der Bazooka verteilt werden müssen. Das hört sich toll an, ist natürlich auch ein sehr, sehr starkes Bild. Eine Bazooka ist was, was man allgemein mit viel Feuerkraft verbindet.
Sind wir vielleicht auch wieder bei der Kriegsmetaphorik oder dem Kriegsnarrativ, über das wir schon gesprochen haben. Ja.
Aber jetzt im März 2021 wissen wir, dass diese Novemberhilfen eigentlich nicht recht viel mehr wert waren als das Papier, auf dem sie gedruckt wurden, weil sie sind nämlich bei einem Großteil der Leute immer noch nicht angekommen.
Ja.
Und allein schon der Zugang zu diesen Novemberhilfen ist so verkompliziert und so schwierig, dass auch viele Leute, die dieses Geld dringend bräuchten, es überhaupt nicht bekommen. Also vor allem viele Solo-Selbstständige, die eben relativ wenig Betriebsausgaben haben, weil sie ihr Büro zu Hause haben, weil sie halt alles, was sie betrieblich nutzen, auch privat nutzen, die bekommen nicht die Chance, diese Hilfen zu beantragen und sie dann auch zu erhalten. Dementsprechend ist auch das für mich ein einigermaßen populistisches Statement gewesen, weil man da den Leuten versprochen hat zu helfen, das wollten sie hören, uns geht's schlecht, wir wollen Geld. Dann hat Olaf Scholz gesagt, bekommt ihr mit der Bazooka, ich schieße das auf euch drauf und wir sehen immer noch nichts davon.
Ja, ja, würdest du also, ich meine, wir haben jetzt hier über einzelne Beispiele gesprochen, um nochmal den Bogen zurückzuspannen, würdest du sozusagen dann der These folgen wollen, dass einzelne politische Akteure wie Olaf Scholz, Jens Spahn, Markus Söder oder vielleicht auch zum Teil Armin Laschet in NRW, der ja auch immer ja einen relativ wechselhaften Kurs fährt, dass diese man als populistische Demokraten bezeichnen könnte, um auf deinen theoretischen Background zurückzukommen, dass man sagen kann, okay, diese Politiker bedienen sich gerade aktuell in der Krise der Kommunikationsstrategien, die normalerweise Populisten auszeichnen, um sozusagen auch gerade mit Hinblick auf die Bundestagswahl diesen Jahres an Zustimmung zu gewinnen um sich dementsprechend halt auch für ihre Partei oder für ihre eigene Kandidatur sozusagen in Position zu bringen.
Also Das würde ich so nicht ganz unterschreiben, weil ich jetzt einem Olaf Scholz oder einem Armin Laschet auch nicht per se unterstellen möchte, dass er Populist ist. Da muss man ja einen Unterschied machen. Es gibt ja Populisten, die sind immer Populisten, und es gibt eben Leute wie zum Beispiel Armin Laschet, die versuchen, durch populistische Aussagen, mit denen sie eben gefühlte oder auch belegte Stimmungen in der Gesellschaft aufgreifen, für sich da vielleicht einen guten Zustimmungswert rauszuziehen. Ja. Das würde ich eher sagen. Also ich würde sie nicht per se als populistische Demokraten bezeichnen, weil das ginge, glaube ich, etwas zu weit. Aber eine gewisse populistische Tendenz bei der einen oder anderen Aussage ist meiner Meinung nach nicht von der Hand zu weisen. Und das muss man sich dann in dem Fall auch mal gefallen lassen, vor allem wenn dann diese Entscheidungen nach hinten losgehen. Also ein Markus Söder trifft, auch wenn er das selbst sagt, sicher nicht immer jede einzelne Entscheidung nur im Interesse des Wahlvolkes, sondern sicher auch im eigenen Interesse.
Ja, ich meine, da kann man ja auch irgendwie sozusagen den Beginn nochmal der Corona-Krise als Beispiel heranführen, wo ich glaube, wir haben uns ab März im Lockdown befunden letzten Jahres, und zuvor, also vor der bayerischen Kommunalwahl, hatte er auch angekündigt, die Schulen schließen zu wollen und Großveranstaltungen zu verbieten. Aber die Kommunalwahl hat er trotzdem sozusagen wahrscheinlich auch zu seinem eigenen Wohle durchführen lassen. Und es gab auch Berichte von WahlhelferInnen, so, die berichtet haben, ja, es gab fehlende Vorsichtsmaßnahmen, man habe die Stimmen ohne Mundschutz Seite an Seite sozusagen ausgezählt. Aber abschließend beziehungsweise zusammenfassend kann man doch sagen, dass vielleicht nicht alle Akteure unbedingt durchgehend populistische Demokraten sind, aber dennoch in ihrer Art und Weise, wie sie versuchen, sozusagen auch einzelne Stimmungen, wie du es genannt hast, in der Bevölkerung aufzugreifen, um darauf reagierend gezielt auch Aussagen zu treffen, um sozusagen auch Zustimmung in der Bevölkerung für sich zu generieren, man schon irgendwo vermerken kann. Und da gehe ich jetzt zurück auf den ursprünglichen Punkt, den wir mal gemacht hatten, dass sozusagen diese hohen Zustimmungswerte nicht nur, aber sicherlich auch zum Teil, gerade was die politischen Parteien der Mitte angeht, durch eben solches Agieren oder Taktieren generiert werden. Und dass dadurch natürlich schon auch mit Bezug auf die Bundestagswahl versucht wird, Stellung zu beziehen, um sich dementsprechend auch eben in Position zu bringen, ohne jetzt den Vorwurf stehen lassen zu wollen, dass sie ausschließlich populistische Handlungen oder Kommunikationsstrategien anwenden.
Ich glaube, eben wichtigster Faktor bei dieser ganzen Geschichte ist die bevorstehende Bundestagswahl. Wenn wir kein Wahljahr hätten, jetzt im Jahr 2021, würde sicherlich einiges anders laufen. Aber es ist völlig logisch, auch das darf man nicht vergessen, dass sich ein Politiker in einem Wahljahr auch politisch präsentieren muss. Das muss man jetzt nicht immer gut finden, und da kann man auch Kritik dann üben, vor allem wenn das, was er dann entscheidet oder das, wofür er einsteht, vielleicht in dem Moment auch objektiv nicht das Klügste ist, sagen wir es mal so, einfach nur um Wählerstimmen zu generieren oder sich positiv darzustellen. Aber es gehört halt nun mal einfach dazu. Das ist eine Eigenheit der Demokratie, und damit muss man leben. Wichtig ist bloß, dass man nicht den Fehler macht, und das ist eben auch ein bisschen die Quintessenz dieses Podcastes, dass man hier nicht immer alles in einen Topf wirft. Also Populismus an sich ist was zu Demokratie auch so ein bisschen dazugehört, weil Populismus auch zum Meinungsfang irgendwo da ist. Wenn man aber dann diese Unterscheidung macht zwischen antidemokratischem Populismus und demokratischem Populismus, da kann man dann wiederum einhaken und sagen, antidemokratischer Populismus gehört eben nicht zu einer Demokratie. Aber das, was jetzt Markus Söder macht oder was Armin Laschet macht oder was Olaf Scholz macht, ist ja nicht antidemokratisch. Das ist einfach nur, ja, das ist einfach nur so ein bisschen
populistisch-demokratisch, wie du es gesagt hast. Ne? Ja. Also ich meine, von meiner Seite würde ich vielleicht mal jetzt kurz auch ein kleines Fazit ziehen bezüglich des Gespräches unsererseits. Ja. Ich meine, man kann ja schon festhalten, dass man sozusagen eben, ich finde es sehr interessant, dass man dieses Paradoxon eben beobachten kann, dass normalerweise Populisten in der Krise, also wenn man jetzt von der AfD ausgeht, eigentlich an Zustimmung gewinnen, aber jetzt gerade in dieser Gesundheitskrise sozusagen an Zustimmung in der Bevölkerung verlieren. Nun haben wir ja festgestellt, dass das sicherlich viele Ursachen hat. Dass es zum einen das fehlende Feindbild ist, was eine Rolle spielt für die AfD. dass sie jetzt an Zustimmung verlieren, dann ist es vielleicht auch der Bruch in der sonst einheitlichen Kommunikationsstrategie. Aber sicherlich ist auch ein Aspekt, und das haben wir jetzt, glaube ich, in den letzten Minuten ganz gut herausstellen können, dass eben auch Akteure oder Politiker der Regierungsparteien sozusagen sich in dieser Corona-Krise auch populistischer Kommunikationsstrategien eben bedienen, was natürlich ein Stück weit auch dazugehört, aber was man an so einer Stelle natürlich auch mal schon irgendwo betonen muss, da es ja schon ein Unterschied ist, sozusagen mit politischen Maßnahmen auf Probleme zu reagieren oder sich eben wie Markus Söder zum Beispiel auch bewusst zu inszenieren in dieser Krise und daraufhin eben versucht, Wählerstimmen zu generieren und Sympathiepunkte in der Bevölkerung zu sammeln. So, natürlich haben wir auch festgestellt, dass dieser Trend der höheren Zustimmung für die Regierung oder für die Parteien der politischen Mitte nicht ausschließlich sozusagen an der Corona-Krise festzumachen ist, sondern auch schon davor irgendwie begonnen hat, ja, also der Abstieg der AfD. Ich meine, wir werden sie wahrscheinlich nicht durch Corona loswerden, so viel steht fest, aber dass die Corona-Krise doch auch ein gewisser Stabilisator und Verstärker gewesen ist für diesen Effekt, der schon vielleicht auch vorher zu verzeichnen war.
Ich denke auch, ich weiß nicht, ob du sonst noch ein Thema hast. Ich glaube, wir sind am Ende.
Nö, also ich denke, dass wir das ganz gut erörtert haben, worauf wir ursprünglich hinaus wollten. Mhm. Und würde mich an dieser Stelle für das nette Gespräch bedanken.
Ja, gerne.
Und hoffe, allen Zuhörerinnen und Zuhörern hat unser Podcast gefallen und ein wenig weitergeholfen im großen Dickicht der politischen Welt.
Dann verabschiede ich mich, macht es gut, ihr da draußen und auch du, Alexander.
Jo.
Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Genieß die florentinische Sonne.
Ja, das werde ich gleich auf jeden Fall tun.
Bis bald.
Tschüss.